Herzlich willkommen zu Krisenhacks, der Podcast rund um organisationale Resilienz, Informationssicherheit und Krisenmanagement. Von und mit Rico Kerstan. Ja, herzlich willkommen zurück zu Krisenhacks. Die heutige Folge wird strukturell und inhaltlich ein bisschen anders laufen als sonst. Ich habe mir überlegt, dass ich ja immer ganz viele verschiedene Experten einlade in meinen Podcast, um Themen zu diskutieren. Und heute bin ich mal auf dem Ego-Trip und möchte über ein Thema sprechen, mit dem ich mich jetzt die letzten Monate eigentlich schon Jahre beschäftigt habe und was so ein bisschen inhaltlich anschließt an die letzte Folge mit Uwe Grams, wo es um das Messen und Bewerten von Krisenmanagement ging. Und ich habe im Rahmen meines Promotionsstudiums in Ostrava in den letzten Monaten viel an Ideen gearbeitet, wie man denn Krisenmanagement evaluieren kann. Und die Gedanken möchte ich in der heutigen Folge teilen. Normalerweise stelle ich ja jetzt meinen Gast vor. Ich würde es an der Stelle einmal lassen, sondern direkt ins Thema einsteigen und so ein paar grundlegende Ideen darstellen, warum ich glaube, dass das, was ich heute besprechen möchte, ein Neuheitsbeitrag zum Diskurs für Krisenmanagement hat. Zum einen nehme ich in meiner Bubble, in meinem Umkreis, in meinen LinkedIn-Stories, aber auch in dem Diskurs, den ich in Unternehmen wahrnehme, war, dass Krisenmanagement so eine Art Feuerwehrdisziplin in Unternehmen ist und häufig eben aus einer ganz speziellen Richtung kommt. Also wir haben Krisenmanager, die beispielsweise jetzt tendenziell eher aus dem Bereich Feuerwehr, Militär kommen und dort einen Hintergrund haben. Das habe ich in meiner Folge mit Sophia Klever ja auch schon mal besprochen. Wir haben vielleicht auch IT-Sicherheitsexperten, die Krisenmanagement machen im Kontext von Cyberangriffen. Und dann haben wir so Arbeitssicherheits-, brandschutzgetriebene Krisenorganisationen, die eben eher aus so einer Safety-Richtung kommen. All diese Experten, die das betreiben, sind erstmal per se ja aus einer Bottom-up-Struktur gewachsen. Also jemand, der ein Thema verantwortet und merkt, naja, so richtig komme ich mit den aktuellen Strukturen, die wir haben, nicht voran. Und dann wächst so ein Krisenmanagement oder ein Notfallmanagement eben von unten nach oben. Der Punkt, den ich sehe, ist, und ich werde übrigens im Folgenden Notfall und Krise nicht ganz so stark trennen, wie das in der deutschen Literatur stattfindet. Das ist sicherlich ein wesentlicher Punkt, sich mal zu überlegen, was ist eigentlich meine Sofortstruktur und was ist eher eine taktische Struktur. Also ich sag's immer ganz platt, Notfallmanagement ist für mich eine Frage der Entscheidung über die nächsten Stunden, Krisenmanagement über die nächsten Tage und Wochen, je nach Phase eines Ereignisses. Und sicherlich brauche ich in bestimmten Ereignissen auch vielleicht gar keine Struktur, die die nächsten Tage oder Wochen überdauert. Aber wenn ich über Krisenmanagement spreche, dann werde ich jetzt vor allem über Strukturen sprechen, die helfen, Probleme zu lösen. Und da möchte ich das gar nicht so eng trennen. Also zurück zu meinem Punkt, wenn ich eben so eine Bottom-up-Struktur habe, dann hat die vor allem das Problem, dass es ja häufig an Management-Awareness fehlt. Und ein ganz spannender Diskurs ist ein akademischer Diskurs um die Frage, was ist Krise? Und im deutschen Kontext kennt man vor allem so Definitionen, die sich mit den Auswirkungen beschäftigen oder mit den Handlungsstrukturen danach. Also entweder ist Krise definiert als ein Ereignis, was besonders selten ist und besonders schlimme Auswirkungen hat. Oder aber es ist definiert als eben ein Ereignis, was eine besondere Aufbauorganisation bedingt. Das eine ist eben eher ursachenorientiert, das andere reaktionsorientiert. Und ich finde, beide sind für die Praxis relativ unbrauchbar, weil sozusagen, das wäre so, als wenn man fragen würde, wann ist jemand krank? Krank ist jemand, der zum Arzt muss? Oder krank ist jemand, dem es selten mal nicht gut geht. Das sind ja beides keine Definitionen, die mir jetzt wirklich helfen zu entscheiden, muss ich zum Beispiel jetzt im Sozialgesetz demjenigen Krankengeld bezahlen. Und von daher ist dieser Punkt, festzustellen, wann eine Organisation in einer Krise ist, sehr, sehr relevant. Ich denke, das haben wir in verschiedenen Folgen in diesem Podcast auch schon diskutiert, zum Beispiel auch mit André Röhl. Die Folge beschäftigt sich ja mit der Frage, was ist Krise? Da kann man gern nochmal reinhören. Aber auch in anderen Folgen haben wir das Thema gestriffen. Es muss eben irgendwie klar sein in der Organisation, wann denn jetzt dieser Punkt erreicht ist, wo das besonders seltene Ereignis aufgetreten ist und wann der Punkt erreicht ist, wo ich eben die besondere Aufbauorganisation brauche. Und ich habe mir die Frage gestellt, was zeichnet denn so eine Krise eigentlich aus? Und bin für mich zu der Antwort gekommen, dass auf einer ganz abstrakten Ebene sich die Krise vor allem dadurch auszeichnet, dass eben das ganz, ganz viele Probleme gibt, die einzigartig sind oder teilweise auch nicht einzigartig sind, aber die sich zurückführen lassen zu einem Problemherd. Und diese Probleme sind so vielfältig, dass die Organisation darin gehemmt ist, ihre strategischen Ziele zu erreichen, weil eben wie bei einem Teich, der einen Deich drum hat, dieser Deich überläuft. Also ich stelle mir immer vor, wie so ein Wassersilo einfach über seine Grenzen tritt. Und wenn eben die Probleme so viel sind, dass ich sie nicht mehr mit innerhalb meiner Organisationsgrenzen in der Standardstruktur also bearbeiten kann, dann befinde ich mich in einer Krise. Jetzt können wir sagen, naja, da kommt er ja auch wieder mit so einer problemlösungsorientierten Definition. Und das stimmt sicherlich. Deshalb würde ich mal sagen, die ganze Definition ist eben, eine Krise ist eine Summe von Problemen, die organisationale Fähigkeit zur strategischen Zielerreichung hemmt, indem sie die Widerstandsfähigkeit der Prozesse und Ressourcen übersteigt. Warum glaube ich, dass das jetzt für Praktiker eine bessere Definition ist? Naja, weil sie vor allem eins sagt. Sie sagt nämlich, was ich wissen muss. Ich muss wissen, wann die Widerstandsfähigkeit meiner Prozesse und Strukturen überschritten ist. Und das kann ich tun. Und wenn ich beispielsweise ein Betriebskontinuitätsmanagement habe oder Business Continuity Management, ein BCM, wo ich ja im Grunde versuche, mit einer Business Impact Analyse genau das zu beantworten. Für diejenigen, die jetzt nicht so genau wissen, was eine Business Impact Analyse ist: eine Business Impact Analyse möchte feststellen, welche Prozesse in meiner Organisation ab welchem Zeitpunkt gefährdet sind, wenn bestimmte Ressourcen ausfallen. Da gibt es jetzt unterschiedliche Ansätze. Ich arbeite in der Regel mit 5 Ressourcen, die ich dort bewerte. Das ist zum einen der Ausfall von IT, zum anderen der Ausfall von Schlüsselpersonal, zum dritten der Ausfall von Lieferanten, zum vierten der Ausfall von Strom oder anderen wichtigen Medien und zum fünften der Ausfall von Gebäuden und Gebäudestrukturen. Das ist jetzt erstmal abstrakt. Da kommen Sie. Kann man das auch granularer machen, aber für das Erklären hier reicht es sicherlich. Wenn ich also mir überlege, über einen Zeitverlauf hinweg, wann tut es denn meinem Prozess und meiner Organisation weh, wenn jetzt Schlüsselpersonal ausfällt, dann kann ich mir überlegen, wann eben dieser Punkt erreicht ist, wo die Widerstandsfähigkeit meiner Prozesse und Strukturen erreicht ist. Und dann, wenn ich bei der Definition, die zum Beispiel das BSI verwendet oder das BBK, ich sage, dann ist der Punkt erreicht, wo ich eine besondere Aufbau- und Ablauforganisation brauche, weil ich ja mit den Standardprozessen nicht mehr in der Lage bin, diesen Schmerz, den meine Organisation hat, zu heilen. Und aus dieser Überlegung heraus ergibt sich dann eben auch meine Definition von Krisenmanagement, die wollte ich ja eigentlich einführen, wo ich sage, naja, Krisenmanagement ist eben vor allem eine Entscheidungsfindungs- und Problemlösungsstruktur, die aus Strukturen, Prozessen und Werkzeugen besteht, um Krisen, wie eben definiert, zu managen und dann eben sicherzustellen, dass die Organisation wieder zurück in einen Zustand kommt, in dem sie in der Lage ist, die strategischen Ziele zu erreichen. Jetzt kann man sagen, was meint ihr denn mit diesen strategischen Zielen? Das kam mir jetzt schon zweimal vor. Ich habe das eingeführt aus einem Grund, der mir heute trivial scheint, den ich aber zumindest vorher nicht so wirklich in den Diskursen und in der Literatur gefunden habe. Wenn ich von so einer Bottom-up-Struktur spreche, dann endet das natürlich auch häufig an Grenzen, wo diese Bottom-up-Struktur entstanden ist. Also sagen wir mal, die IT sagt jetzt, wir müssen Krisenmanagement machen und entwickelt deshalb ein Cyber-Krisenmanagement. Und das wird getragen von der Leitung der IT oder meinetwegen noch einem CIO, also einem Chief Information Officer in der Organisation. Dann endet das aber irgendwann an der Befugnis, an den Befugnissen dieser in der Organisation befindlichen Rollen und kann sozusagen sich gar nicht auf die Gesamtorganisation auswirken. Das heißt, es fällt so einer Struktur, die von unten kommt, unheimlich schwer, überhaupt zu wissen, was ist denn eigentlich das Ziel von Krisenmanagement? Und an alle Zuhörer, die in der Organisation verantwortlich sind fürs Krisenmanagement, die würde ich einfach mal fragen, was ist denn das institutionalisierte Ziel der Krisenmanagement- oder der Notfallmanagement-Organisation. Mein Einblick ist ja immer nur anekdotisch und nicht besonders empirisch, aber ich würde sagen, ich habe wenige Organisationen gesehen, selbst wenn sie Krisenmanagement gemacht haben, die wussten, wo sie eigentlich mit dem Krisenmanagement hinwollen. Und einer der Ursachen ist aus meiner Sicht eben diese Bottom-up-Sichtweise, weil um so ein Ziel festzulegen, müsste ich ja eine strategische Perspektive einnehmen und sagen, da will ich hin. Und die strategische Zielerreichung ins Krisenmanagement aufzunehmen, soll eben zeigen, dass Krisenmanagement ganz eng verwoben ist mit dem, was eine Organisation eigentlich ausmacht, nämlich zum Beispiel ihr Geschäftsmodell oder in der Behörde der gesetzliche Auftrag. Und ich habe durchaus schon Workshops erlebt, in denen so eine Diskussion, was ist denn eigentlich hier der gesetzliche Auftrag oder was ist jetzt hier besonders wichtig, gar nicht so klar war, weil das häufig gar nicht so transparent ist. Also man sagt ja den Deutschen nach, dass sie auch nicht besonders gut im Finden von Visionen für Organisationen sind. Und vielleicht kommt das daher, dass man eben nicht so genau weiß, wofür die Organisation denn am Ende des Tages da ist. Und jetzt kann man aber natürlich keinen Management-Diskurs über die Frage führen, wofür muss denn so eine Organisation da sein oder was ist das strategische Ziel einer Organisation? Weil man kann das auch runterbrechen und sagen, naja, erstmal jede Kapitalgesellschaft in Deutschland, jedes Gewerbe, es hat eine Gewinnerzielungsabsicht und wann immer sozusagen diese Gewinnerzielung gefährdet ist, habe ich offensichtlich, jetzt erstmal kurz oder mittelfristig, habe ich offensichtlich einen Zustand erreicht, wo meine strategische Zielerreichung nicht mehr möglich ist. Selbst wenn ich jetzt Bäcker bin und da kann ja passieren, was will, aber wenn ich mit meinem Brötchen keinen Gewinn mehr machen kann, dann werde ich wahrscheinlich mittelfristig in einen Krisenzustand kommen. Und die Frage ist jetzt, und da kann man sich zum Beispiel den Diskurs von Boeing, holländischer Forscher anschauen, der dann Krisen auch nochmal in Slow Burning, Creeping Crisis und Fast Burning Crisis unterteilt. Ja, es kann so eine Krise sich langsam entwickeln und dann erodieren. Das kriege ich vielleicht nicht mit. Aber egal, welche Krisenform man jetzt annimmt, am Ende wird eben die Tatsache, dass wenn ich mit meinen Brötchen keinen Gewinn mehr erwirtschaften kann, ich als Bäckerei, werde ich irgendwann in der Krise sein. Und die Frage ist, wann ich diesen Punkt erreicht habe. Und um das jetzt zu verbinden, wird auch klar, warum ich glaube, dass das jetzt aus einer Fachdisziplin herauszutreiben relativ schwierig ist, weil jetzt der IT-Leiter unserer Großbäckerei das gar nicht so wirklich beurteilen kann und er auch gar nicht den Auftrag hat, zu beurteilen, wann die Organisation an einem Punkt ist, wo sie nicht mehr profitabel wäre. Also insofern zeigt es schon, dass das eben auch ein strategisches Thema ist und das ist sozusagen einer der Teile, auf die ich aufmerksam machen möchte, dass Krisenmanagement eben schon auch in die strategischen Diskussionen und damit eben auch an C-Level oder an die oberste Leitung, wie auch immer man das nennen will, einer Organisation gehört. Und wenn man jetzt nochmal tiefer gehen will, dann kann man Krisenmanagement auch häufig einfach mit einer Organisationsstruktur verbinden und da geht es dann um den deutschen Begriff Krisenstab. Jetzt würde ich sagen, gibt es wenige Organisationen, die tatsächlich einen Krisenstab haben, wenn man den Wortbestandteil Stab nimmt, weil ein Stab ist ja, sagen wir mal, eine Vorbereitungsorganisation, kommt ja eigentlich aus dem Militär, für den obersten Heeresführer bereitet der Stab eben die militärische Strategie vor. Und in den meisten Organisationen, in denen ich war, in denen jetzt nicht vorher institutionalisiert Krisenmanagement beraten worden ist, sondern dass so ein bisschen aus Eigenantrieb entstanden ist, kommt man relativ schnell zu dem Punkt, dass man in dem Krisenstab die gleichen Leute sieht, die man auch in einem normalen Management-Meeting sehen würde. Die werden dann eben nur ad hoc zusammengerufen. Ich glaube, das kann viele Ursachen haben. Zum einen vielleicht einen Gewinnungseffekt, zum anderen, weil man weiß, dass das eben gute Entscheider sind. Zum dritten, weil man sich vielleicht auch keine andere Struktur vorstellen kann. Aber ich möchte mich jetzt auch gar nicht an dem Begriffskern Krisenmanagement-Stab oder Krisenstab aufhalten, sondern einfach nur darauf aufmerksam machen, viele Organisationen haben eben keinen Stab, sondern eine Krisenmanagement-Struktur, die sich dann zwar Stab nennt, aber formal kein Stab ist. Im Englischen ist das ein bisschen einfacher, da würde man jetzt Crisis Management Staff nicht unbedingt nutzen, sondern da nennt man es Crisis Management Team. Insofern können wir jetzt auch einfach vielleicht im Deutschen dann Krisenmanagement Team sagen. Und da geht es mir eben um ein Team, was diese Entscheidungsprozesse und Problemlösungsstrukturen in einer Krise einfach managt. Also eine Art Projektstruktur, die dafür verantwortlich ist, die Krisenmanagementstrukturen, also die Problemlösungsstrukturen, die Entscheidungsstrukturen, die Entscheidungsprozesse und Problemlösungsprozesse und die Problemlösungswerkzeuge und die Entscheidungswerkzeuge zu handhaben. Um eben dann die Organisation in einen Zustand zu führen, wo die Alltagsprozesse nicht mehr überfordert sind von den zahlreichen Problemen, die es da gibt. Genau, und das zusammengenommen beschreibt jetzt erstmal für mich die Idee von Krisenmanagement. Das kann man jetzt sagen, das ist aber jetzt ein langer Weg gewesen. Das mag stimmen. Ich persönlich habe festgestellt, dass ich viele der Definitionen, die so auch beispielsweise im BSI Standard 200-4 stehen oder so, dass ich die schon eher schwammig fand. Deshalb wollte ich das für mich nochmal so ein bisschen formalisiert haben und darstellen, aus welcher Perspektive ich komme. Und jetzt ist die große Frage, die sich ja, wenn man all das nimmt, stellt, wann ist denn eigentlich eine Organisation gut oder schlecht im Krisenmanagement? Und das war die ursprüngliche Frage, die ich beantworten wollte, nicht jetzt nur in diesem Podcast, sondern auch in einem Paper, was ich geschrieben habe und auch in meiner Doktorarbeit, wird es darum gehen, unterschiedliche Modelle zu vergleichen. Aber um das zu können, muss ich ja erstmal beantworten können, was eigentlich gut und was eigentlich schlecht, wenn man das denn verwenden will. Und man muss eben Vergleichswerte schaffen. Und da gibt es durchaus schon Diskurse. Zum einen gibt es einen Diskurs, der jetzt eher so aus der Psychologie kommt, wo es um individuelle Lerneffekte geht, aber durchaus auch um Teamstrukturen, um Teamlerneffekte, um die Frage, wann ist ein Team eigentlich gut, wann ist es schlecht, hat es gemeinsam gelernt, um Kompetenzentwicklung innerhalb dieses Teams, aber auch für die Individuen. Es gibt einen daran angeschlossenen Diskurs zum Crew Resource Management, da möchte ich gerne an die Folge mit Frank Seifner auch erinnern, der ja aus seiner Pilotensicht mal dargestellt hat, wie das dort eigentlich funktioniert. Also das ist sozusagen auch der Forschungsstrang, der aus dieser Airline-Welt kommt, wo man eben sagt, okay, in so hochriskanten Organisationen, wie verhalten sich Leute? Und das sind alles ganz, ganz wertvolle Beiträge. Die haben aber aus meiner Sicht alle die Herausforderung, dass sie sehr stark individuell schauen, und zwar auf mehreren Ebenen. Zum einen schauen sie sich sehr stark das Individuum an, was jetzt nicht schlecht ist, keine Bewertung, aber sie schauen sich eben das Individuum an, sie schauen sich auch das individuelle Team an und sie schauen sich vielleicht auch die individuelle Übung an. Was diese Stränge nicht tun, ist sich anzuschauen, wie eigentlich die Übung im Gesamtkontext wirkt und wie sie vielleicht auch übergreifend, also im Benchmark, wie man so schön als Berater sagt, miteinander mit anderen Krisenmanagementstrukturen vergleichbar ist. Und das finde ich und fand ich persönlich ein bisschen unbefriedigend. Und da gibt es so ein paar Aha-Erlebnisse. Ich habe schon relativ häufig in Organisationen gehört, dass sie gesagt haben, naja, wir sind ja gut, weil wir gut durch Corona gekommen sind. Und da tue ich mich immer schwer zu sagen, was ist denn jetzt eigentlich gut? Also gut ist, gut muss man ja bewerten können. An der Schule ist gut ja auch nicht einfach nur ein Bauchgefühl, sondern da gibt's ja dann im besten Fall harte Kriterien dafür, wann der Lehrer sagt, das war gut, das war sehr gut, das war befriedigend, das war ausreichend. Und die Kriterien haben wir eben meines Erachtens nicht. Jetzt gibt es zum Messen und Evaluieren von eben diesen Einzelübungen durchaus Werkzeuge. Ja, gibt's Arbeiten zu, gibt auch ein Handbuch Stabsarbeit, wo man reingucken kann. Und im Grunde sagt man da eben, naja, was man evaluieren kann, ist eben das Übungs-, also man legt vorher Ziele fest von so einer Übung und dann misst man und bewertet man gegen diese Ziele. Das ist ja erstmal plausibel und gut, teilt aber das Schicksal mit dem, was ich vorher gesagt habe. Das ist ja erstmal eine sehr individuelle Perspektive, weil ich in der einen Übung sagen kann, ich möchte die Teamdynamik bewerten und in der nächsten Übung sage ich, ich möchte bewerten, wie gut die Lagedarstellung ist und der übernächsten möchte ich bewerten, wie gut die Alarmierung funktioniert hat. Dann sind das drei Übungen mit unterschiedlichen Zielen und die sind per se alle nicht miteinander vergleichbar. Müssen sie auch nicht, weil sie ja unterschiedliche Ziele haben. Aber als jemand, der sich mit Managementsystemen beschäftigt, stelle ich mir ja schon die Frage, wie sich sozusagen in einem Managementsystem und wenn es um Prozesse und Strukturen geht, dann kann es eigentlich immer nur um Managementsysteme gehen, wie sich in einem Managementsystem die einzelnen Elemente, die in so einem System sind, eben miteinander vergleichen lassen und wie die verglichen werden können. Und da fehlt eben so ein bisschen Methodenwissen aktuell aus meiner Sicht. Und die spannende Frage, die ich dann eben jetzt bearbeite und bearbeitet habe, ist, wie kann man denn so eine Vergleichbarkeit schaffen? Genau. Und ich möchte dann nochmal eben die Brücke bauen zu dieser strategischen Relevanz. Denn wenn man jetzt nur die Einzelübungen als Betrachtungsobjekt nimmt, dann sind diese Ansätze ja alle vollkommen richtig, wertvoll und auch irgendwie schlüssig und abschließend. Wenn man aber sagt, dass Krisenmanagement eben auf ein größeres Ziel, nämlich die Überlebensfähigkeit im Grunde der Organisation einzahlt, also ein elementarer Bestandteil von Resilienz ist. Ich würde sagen, Krisenmanagement ist sowas wie das Immunsystem im Zweifelsfall einer Organisation. Ja, so wenn eben die Keimbelastung im Organismus so groß geworden ist, dass man das nicht mehr alleine, dass es eben, dass die weißen Blutkörperchen nicht mehr schaffen, dann gibt's eben Fieber und dann kämpft der Körper und das ist eben das, wie ich mir so Krisenmanagement vorstelle. Und wenn es eben strategisch einzahlt, dann muss es ja auch eine Messung gegen diese strategische Bedeutung von Krisenmanagement geben. Und die habe ich eben versucht zu erarbeiten und ich habe dazu noch mir vor allem das Element von Krisenmanagement-Übungen angeschaut. Denn das Messen in Realereignissen und nach Realereignissen ist aus verschiedenen Gründen extrem schwierig. Zum einen gibt es eben relativ wenig Zugang zu, zum anderen haben Organisationen meisten und ist auch gut so, relativ wenig Krisen, die man messen kann. Genau, und sozusagen deshalb habe ich mir jetzt das Element Krisenmanagement-Übung angeschaut, die ich dann eben auch eigentlich als eine Art synthetische Krise verstehe. Also sicherlich kann man die als ein Training-Element verstehen und als ein Lernelement, aber ich würde eben sagen, zusätzlich ist es eben eine Art synthetische Krise, eine injizierte Krise, also um mal bei diesem Bild der Medizin zu bleiben, eine Art Impfung, wo man die Organisation gegen eben bestimmte Ereignisse impfen will und das Immunsystem an sich eben anlernen möchte. Und so würde ich eben eine Krisenmanagement-Übung verstehen. Und deshalb schaue ich jetzt auch im Folgenden nicht so sehr auf so individuelle Aspekte der Krisenmanagement-Übung, sondern eben auf sozusagen die Gesamtheit. Also ich schaue nicht auf diese Lernprozesse von Individuen oder auf Teameffekte, sondern eben auf den systematischen Teil von Krisenmanagement oder den systemischen, der eben einzahlt auf die strategische Bedeutung. Ich will damit gar nicht sagen, dass die anderen Themen nicht relevant sind, sind jetzt nur halt in diesem Kontext nicht so relevant. Und wenn wir uns eben die Krisenmanagement-Übung anschauen, habe ich schon gesagt, die Evaluationsinstrumente jetzt, die beziehen sich eben immer ganz stark auf die Einzelübung. Es gibt eine Arbeit von Gisler, Professor Gisler aus Berlin, der in seiner Doktorarbeit, meine ich, sich mit dem Thema Krisenmanagement und was angesetzt hat. Der hat so ein paar qualitative Kriterien auch festgelegt, wo er schaut und bewertet, wie funktioniert denn das und wie gut war das jetzt und nicht. Wir haben das auch mal übernommen im Team und haben uns angeschaut, wie kann man im Krisenmanagement jetzt in so einer Übung oder vielleicht auch nach einem Ereignis messen und haben dann uns eben angeschaut, also haben sozusagen verschiedene Kriterien daraus abgeleitet. Da gibt es dann eben zum einen so eine Teilnehmerperspektive, wo man sozusagen fragen kann, wie wohl haben die sich denn gefühlt? Das ist dann eben doch wieder jetzt die individuelle Sicht, aber die eben durchaus wertvoll ist, ne, wo man schaut, wie gut war die Person vorbereitet, kannte sie ihre Verantwortlichkeiten und Befugnisse, waren die, war sozusagen, war ausreichend Personal da, war man fachlich vorbereitet auf die Rolle, hat man alle eingesetzten Hilfsmittel, die dort notwendig waren, gekonnt und wird man sich eigentlich grundsätzlich gefühlt. Ja, das ist wieder jetzt eben gar nicht so sehr, also diese Aspekte kann man auch über Übungen hinweg vergleichen, aber ich würde sagen, die sind eben stark fehleranfällig, weil umso anspruchsvoller im Zweifelsfall eine Krise ist, umso schlechter oder besser fahren die Bewertungen aus. Oder wenn man eben Leute hat, die jetzt viel geübt haben, damit die das schon besser ausfallen, was übrigens jetzt auch mit die Aussage macht, jetzt wir sagen, sicherlich ist da die Vergleichbarkeit, weil es eben eine sehr subjektive Bewertung ist, die man dann sammelt, durchaus unterschiedlich, kann tagesformabhängig sein und hat eben sehr, sehr viele Fehlerfaktoren. Zum anderen kann man aus meiner Sicht, da gehe ich jetzt ein bisschen, nehme ich die Ergebnisse, die dort der Professor Gisterke aber überarbeitet hat und auch das Resilienzmodell, was André Röhl und ich mal erstellt haben, und dann haben wir das gematcht und gesagt, okay, da gibt's sozusagen noch mehr, also was man noch bewerten kann, dann übergreifend ist eben, wie gut organisiert war denn jetzt das Krisenteam, wie gut oder schlecht wurden Entscheidungsprozesse und Methoden angewendet, wie gut oder schlecht war die technische Ausstattung, wie gut oder schlecht war die Kommunikation in die Organisation hinein und wie gut oder schlecht war eben die Kommunikation nach außen. Auch das sind eher subjektive Kriterien. Da kann man jetzt eine Eigenbewertung vornehmen oder man kann eben Fremdbewertungen vornehmen lassen. Das kann man auch im Nachgang einer Krise machen und bekommt dann Ergebnisse. Wir haben das in einem konkreten Fall mal an einer Institution gemacht, die krisenartiges Ereignis hatte und konnten dann eben auch zeigen, dass wenn man so eine Bewertung jetzt erstmal durchführen lässt, ohne Kontext zu geben, dass dann die Bewertung deutlich besser ausfällt, als wenn man dann eben nochmal eine Diskussion, noch eine fachliche Diskussion darüber führt, was wären denn eigentlich angemessene Entscheidungsprozesse, wie würden diese Entscheidungsprozesse aussehen. Da war das so, dass dann eben bei diesen genannten Feldern die Bewertung deutlich schlechter geworden, deutlich, also signifikant schlechter geworden ist, über die Gruppe hinweg, nachdem man das mit ihnen diskutiert hat. Das heißt also, dass so eine Diskussion, so ein After-Action-Review, wie auch immer man das nennen will, so ein Workshop, wo man einfach nochmal die wichtigsten Punkte und die Lernpotenziale erhebt, wenn man den durchführt, das kann die Reflexion anregen und eben dazu führen, dass da Lerneffekte aufsetzen. Aber weil eben gerade das stattfindet, also ich am Anfang eines Workshops das gut bewerte und dann am Ende eines Workshops schlechter, eignet sich das eben auch jetzt nicht wirklich als objektivierbares Kriterium, um eben zwei verschiedene Übungen, zwei verschiedene Krisen miteinander zu vergleichen. Es ist aber durchaus trotzdem, finde ich, ein wertvolles Werkzeug, weil es, und das nehme ich schon wahr, häufig so ist, dass man nach Übungen oder nach einem Realereignis sagt, naja, jetzt gehen wir erstmal Mittagessen und dann beantworte ich noch 3 E-Mails und dann sind sozusagen die spontanen Eindrücke weg. Die sind durchaus wertvoll und die kann man eben mit so einer Methodik auch nochmal systematisieren. Wir nutzen da so Mentimeter-Umfragen, die kann man relativ schnell machen und dann kann man eben so Messungen durchführen. In Übungen kann man die beiden Perspektiven, eben die Perspektive der Einzelperson, aber auch die Perspektive sozusagen auf das Systemkrisenmanagement, auf die Entscheidungsprozesse im Krisenmanagement, eben auch über einen Zeitverlauf bewerten und dann jede Stunde so eine Bewertung durchführen. Und wenn wir eine größere Übungsleitung haben, dann würden wir eben auch eine Innen- und Außenbewertung durchführen. Also wir würden sagen, die Übungsleitung bewertet und das Krisenteam, was übt, bewertet sich selbst. Und dann kann man eben einen Fremdvergleich und einen Selbstvergleich durchführen und eben auch aufzeigen, wie reflektiert ist denn das Team. Und da kann man tatsächlich erfahrungsgemäß so aufbauend auf die Arbeiten von Dunning-Kruger dann eben auch sehen, dass gerade so Teams, die frisch anfangen, sich extrem gut einschätzen, wo die Übungsleitung sagt, naja, eigentlich war das jetzt also gerade vielleicht ausreichend, wenn nicht sogar schlechter. Genau, also das ist ein Weg, aber er bleibt eben so ein bisschen hängen an dieser individuellen Perspektive, individuell dann insbesondere auf das Einzelereignis, auf das Einzelteam bezogen. Und mit Sicherheit kann man die Ergebnisse vergleichen, das habe ich ja gerade auch schon gemacht, aber sie sind eben dann doch stark fehleranfällig und wie man so schön sagt, biased. Und deshalb dachte ich, es muss ja noch irgendwie eine weitere Möglichkeit geben, Krisenmanagement-Übungen zu bewerten und auszuwerten, und habe mir dann ein spezielles Setting angeschaut, auf Deutsch nennt man das Stabsrahmenübung, wo man sagen kann, also es gibt sozusagen das übende Team und dann gibt es einen Gegenstab oder ein Gegenteam, was die Außenwelt spielt. Das Gegenteam ist vorbereitet, das hat ein Skript, ist im besten Fall auch ein bisschen eingespielt und spielt eben unterschiedliche Rollen, die dieses Krisenteam erreichen möchte. Und in so einem Setting hat man in der Regel auch eine abgekoppelte Übungsumgebung, wo so mein erster Ansatz war zu sagen, man kann ja einfach mal die Kommunikationsintensität messen zwischen Krisenteam und Außenwelt, also alles, was das Krisenteam nach außen gibt, und sich überlegen, wie gut oder schlecht ist denn das, wenn da viel Kommunikation stattfindet. Warum ich das gedacht habe, ist, weil ich zum einen dachte, naja, man kann zum Beispiel sehen, gibt es Phasen, in denen sich der Stab Zeit für Entscheidungsfindung nimmt, dann dürfte nämlich keine Kommunikation angenommen werden oder auch nach außen getragen werden. Also folgt das jetzt irgendeinem systematischen Planungsvorgehen, einem systematischen Entscheidungsvorgehen. Gibt es vielleicht Rollen, die besonders viel kommunizieren, und stimmt es überein mit der eigentlichen Rollenbeschreibung? Kann man daraus ableiten, dass vielleicht eine Rolle ressourcenseitig überladen war oder nicht? Wie viel Kommunikationsdauer, also wie viel Zeit nimmt denn eigentlich Kommunikation versus die eigentliche Arbeit im Team in Anspruch? Das war so meine Grundhypothesen. Ich habe dann, wir haben so eine eigene Anlage, mit der wir das in der Beratung, in Krisenmanagement-Übungen machen, auch so ein Tool programmiert, was eben genau diese Auswertung macht. Und wir haben das dann einmal in der Übung angewendet und wir sagen, also es gibt schon Erkenntnisse, aber ich würde sagen, der Mehrwert im Vergleich zu, ich beobachte das und nutze dann eben die gerade genannten Befragungen mit den Kriterien, der hält sich jetzt in Grenzen. Also es ist sicherlich eine Datenbasis, aber so richtig stark aussagekräftig ist die Datenbasis nicht. Und dann kann man sagen, das war ja vorhersehbar, ist vielleicht so, ich habe es jetzt nicht vorhergesehen, das hat sich dann eben nach der ersten Übung für mich gezeigt. Dann fand ich das immer noch unbefriedigend und habe drüber nachgedacht, wie man das denn jetzt noch verbessern kann, und bin nochmal zurückgegangen zu dieser Grundidee, zu sagen, naja, eigentlich muss das ja auf eine strategische Zielerreichung einzahlen. Und jetzt kann man sagen, als Management-Mensch ist ja so die klassische Antwort, es kommt drauf an, aber sicherlich gibt es viel richtig, aber es gibt auf jeden Fall auch falsche Entscheidungen und falsche Handlungsweisen. Also man kann sich ja überlegen, so ein Krisenteam, das kann durchaus auch falsch agieren und damit eben genau nicht auf die strategische Zielerreichung einzahlen, sondern es kann eben vielleicht genau das Gegenteil passieren. Ja, es verschlimmert den Zustand oder es ist nicht besonders proaktiv. Da habe ich mir überlegt, welche Kriterien sind denn eigentlich, würden das denn am ehesten beschreiben, und bin am Ende zu eigentlich nur zwei Eigenschaften von Kommunikationsverhalten gekommen und von Entscheidungsverhalten, die mir da eingefallen sind und die ich sozusagen immer weiter runter reduziert habe. Und das eine ist eben Effektivität, beziehungsweise das Gegenteil dazu wäre Ineffektivität, und das andere Entscheidungskriterium wäre, ist das proaktiv oder ist das reaktiv? Und letzteres kommt eben so aus dieser Idee der Krisenmanagement-Experten, die sagen, man muss vor die Lage kommen, und vor die Lage kommen ist eben proaktiv handeln, oder das Gegenteil davon ist der Lage hinterherlaufen. Das wäre dann eben ein streng reaktiver Ansatz. Und genau, mit diesen beiden Elementen dachte ich, naja, wenn man jetzt Kommunikation messen würde und die dann eben noch dahingehend bewertet, ob sie effektiv war, also hat sie eigentlich eingezahlt auf die Problemlösung oder eher nicht, und ob sie proaktiv war, also wurde da was veranlasst, was in der Zukunft hilfreich ist, Oder ist sie eher reaktiv, beispielsweise so Informationszusammentragen und nochmal verifizieren und nochmal nachfragen oder eben Aufgaben zurückgeben von Menschen, die Probleme in das Team transportiert haben, ja, wenn man sozusagen da so ein paar Kriterien festigt, dann kann man ja eigentlich schon in der Tendenz nicht nur sagen, wie viel wird kommuniziert, wie häufig wird kommuniziert und durch wen wird häufig kommuniziert, sondern man kann auch sagen, ob die Kommunikation zielgerichtet ist oder eben nicht. Und weil das jetzt softwareseitig gar nicht so leicht abzubilden ist, haben wir vor kurzem diesen Ansatz jetzt mal in einer Organisation getestet und haben einfach mit Papierblöcken sozusagen alle Kommunikation, die aus so einem Notfallteam in den Gegenstab gelaufen ist, aufgeschrieben und haben dann eben bewertet, war das jetzt proaktiv oder reaktiv, war das effektiv, war das ineffektiv. Und das Gleiche haben wir gemacht mit Entscheidungszeitpunkten des Krisenmanagement-Teams, beziehungsweise in dem Fall war es eine Notfallorganisation, aber das macht jetzt nicht sozusagen, das spielt jetzt nicht so die große Rolle. Also mit Entscheidungspunkten, wo man sagt, okay, da haben die eben gemeinsam Entscheidungen getroffen und haben uns dann die Einzelentscheidungen angeschaut und haben geschaut, ist die jetzt proaktiv, reaktiv gewesen und war die effektiv oder ineffektiv, und hatten dann eine kleine Liste an Kommunikationsverhalten, was aus dem aus dem Team heraus kommuniziert wurde. Wir haben bewusst nicht bewertet, was ins Team hinein kommuniziert wird, weil die Gegenspieler im Gegenstab natürlich auch versuchen, den Stab so ein bisschen auf die falsche Fährte zu locken und sie eigentlich der Stab dort nicht in der Kommunikationshoheit ist. Deshalb kann man ihm jetzt schwer anlasten. Also eigentlich sagt es wenig aus. Es sagt dann vielleicht was darüber aus, wie gut sie mit diesem Umstand umgegangen sind. Aber das wäre jetzt unfair sozusagen, finde ich, die Bewertung dahingehend zu erweitern, sondern es geht immer davon aus, was kommt eigentlich aus dem Team heraus. Also wir haben das streng genommen gezählt und haben eben kodiert, würde man sagen, ja, proaktiv, reaktiv, effektiv, ineffektiv, haben das Gleiche gemacht mit Entscheidungen, die getroffen sind, haben die eben auch gezählt und kodiert und konnten dann ganz einfach Prozentwerte darlegen und sagen, naja, in dem konkreten Fall war jetzt eben das so, dass die überwiegende Zahl, also ungefähr zwei Drittel der Kommunikation reaktiv und ineffektiv war. Und das Gleiche war interessanterweise, es war fast prozentgleich, da gab es keine großen Abweichungen, war mit Entscheidungen ähnlich wahrzunehmen. Das heißt also, man konnte sagen, na ja, eigentlich, und das war eben auch das Gefühl, was wir so subjektiv hatten als Übungsleitung, eigentlich war das Team hinter der Lage und ist nicht vor die Lage gekommen. Und das konnten wir jetzt eben hier mit Zahlen belegen. Und ich finde, das wäre, wenn man das jetzt weiterentwickelt, eben tatsächlich eine Kennzahl, die dann auch über mehrere verschiedene Übungen hinweg Substanz hat, weil das abstrakt genug ist, um es weder lagespezifisch zu haben, noch teamabhängig zu sein, sondern man kann eben sagen, gut, grundsätzlich sollte eben eine Krisenorganisation eher proaktiv und eher effektiv arbeiten und man kann eben dort eine Entwicklung sehen. Man kann es aber auch innerhalb einer Übung im Zeitverlauf sich anschauen, wie das funktioniert. Und damit wäre jetzt meine These, kann man das erste Mal Übungen gegeneinander vergleichen oder auch reale Ereignisse gegeneinander vergleichen, wenn man denn die notwendige Dokumentation hat, um den Vergleich anstellen zu können. Und das jetzt dann auch nochmal die Überleitung zu der, also die Organisation hatte, wo wir das geübt haben, hatte dann kurz danach auch ein Realereignis, da haben wir das dann jetzt basierend auf deren Dokumentation, was einfache Fotodokumentation von Entscheidungsprozessen war, für alle Entscheidungen und Aufträge, die aus dem Team herausgegeben worden sind, nochmal gemacht und konnten sehen, dass die also 100% der Aufträge, die sie rausgegeben haben, waren tatsächlich effektiv und die überwiegende Mehrheit, also deutlich über 90%, war auch proaktiv. Also 100% waren proaktiv und die überwiegende Mehrheit, also fast alle, waren auch effektiv im Sinne der Entscheidungsfindung. Und zum einen fand ich es interessant, dass die Organisation eben da auch den Mehrwert erkannt hat und gesagt hat, das ist eigentlich gut, weil ich das an mein Management berichten kann. Und zum anderen fand ich dann interessant auch zu sehen, dass es eben dann zwischen wir machen 2/3 reaktiv zu, wir machen 100% proaktiv in einer anderen Zusammensetzung, eben ganz klar eine Vergleichbarkeit innerhalb der gleichen Organisation gibt, weil hier ja mindestens mal die Rahmenbedingungen auch die gleichen sind, die nutzen die gleichen Entscheidungsstrukturen, die nutzen die gleichen Prozesse und die haben ähnliche Herausforderungen und sozusagen das reale Ereignis versus die Übung, da kann man sagen, hat sich gezeigt, dass das Tool eben durchaus eine Vergleichbarkeit bietet. Ja, das war also die meine Idee für die heutige Sendung. Ich wollte eben einfach mal darstellen, wo ich da mit den Gedanken stehe, was mich da gerade bewegt. Und mein Ziel ist es jetzt eben, diese Messmethode weiterzuentwickeln, durchaus auch technisch zu unterlegen, um zu schauen, ist es denn wirklich so, dass man das auch über Organisationen hinweg vergleichen kann? Weil jetzt mit 2 Einzelpunkten, wo man das mal gemacht hat, hat man natürlich jetzt keine besonders große Aussagefähigkeit. Persönlich, aber es ist ja immer so, wenn man was entwickelt hat, finde ich es eigentlich relativ einfach, weil es eben nicht besonders viel Aufwand bedingt, die Bewertung durchzuführen und weil man eigentlich mit relativ wenig vorhandener Dokumentation trotzdem man muss eben nur die Entscheidungen kennen. Und da referenziere ich eben zurück auf die letzte Folge. Wenn man so eine Dokumentation gemacht hat, dann kann man sich eben hinterher schon überlegen, waren wir jetzt eigentlich gut oder waren wir schlecht? Denn dann kann man sagen, wir haben in der überwiegenden Mehrheit der Fälle die richtigen Entscheidungen, also effektive Entscheidungen getroffen. Und wir haben in der überwiegenden Mehrheit in der Zukunft gearbeitet, also sind vor der Lage gewesen. Wir waren also proaktiv. Übrigens noch zur Frage, richtige Entscheidung getroffen, das war sicherlich auch mal ein Gedankenanstoß, den ich jetzt auch bei der Auswertung dieses Realereignisses hatte. Da würde ich sagen, muss man eben dann so ein bisschen zurücktreten und sagen, es geht nicht darum, ob die Maßnahme am Ende wirklich gefruchtet hat, sondern man muss sich überlegen, zu dem Zeitpunkt der Entscheidung war sie da zielgerichtet auf die Problemlösung hin. Denn es gab durchaus auch jetzt in dem Fall Maßnahmen, die eigentlich hinterher nichts gebracht haben, aber sie konnten zum Beispiel nichts bringen. Sie waren aber aus der Entscheidungslogik heraus, aus meiner Sicht, in der man da stand, an dem Punkt effektiv. Also das hat sicherlich auch so ein bisschen seine Hürden, es hat seine Grenzen und es ist auch noch weiterhin ein subjektives Instrument. Aber es führt eben aus meiner Sicht zu einer nochmal anderen Perspektive und zu einer anderen Vergleichbarkeit, die eben so eine individuelle Lernperspektive ergänzt um eine output-orientierte Perspektive aus dem Krisenmanagement. Genau, so viel zu meinen heutigen Ideen. In gewohnter Form kommt gleich nochmal die Zusammenfassung und beim nächsten Mal gibt's den Podcast dann noch wieder mit einem Gast. Ja, jetzt habe ich heute sehr viel geredet. Ich möchte es auch gar nicht überspannen, sondern nur nochmal so 3 Themen zusammenfassen, die ich vielleicht wichtig finde, in der Konklusion nochmal mitzugeben. Zum einen, glaube ich, ist das Verständnis wichtig, dass Krisenmanagement eben eine strategische Komponente hat und auf strategische Ziele der Organisation einzahlen sollte. Wichtig, das bedingt aber eben auch, dass man Krisenmanagement eigentlich nicht wirklich sinnvoll bottom-up machen kann. Ich würde sogar fast sagen, wenn man das so macht, dann ist es eigentlich die Gefahr groß, dass man dann im Realereignis scheitert. Also das klare Verständnis zu sagen, okay, wir als Organisation, wir haben strategische Ziele und das Krisenmanagement muss eben diese strategischen Ziele schützen und unser Geschäftsmodell ein Stück weit schützen, finde ich ganz wichtig. Zum Zweiten auch das Verständnis, was ist eigentlich ein Krisenteam, was macht das? Man kann da sicherlich von Krisenstab sprechen. Wie gesagt, in der Praxis ist es selten ein Krisenstab. Und wenn man sich mit der Frage beschäftigt, was das eigentlich tun soll, dann ist es eben Entscheidungsfindung vorbereiten, Entscheidungen treffen und Problemlösungen vorantreiben. Da kann sich dann die Organisation schon fragen, ob das wirklich dann immer eine Aufgabe für das oberste Management ist oder ob man das eben zu entsprechenden Leuten geben kann, die das ja vielleicht auch täglich machen, ja, Projektmanagement oder sowas. Also muss man da jetzt immer das oberste Management-Team haben, weil eigentlich braucht man die zur Problemlösung auch an anderer Stelle. Und das Dritte ist eben die Einladung zu sagen, gemeinsam mit allen Krisenmanagement-Verantwortlichen, mit den Organisationen, würde ich mich eben über einen Diskurs freuen, wo wir stärker nicht nur schauen auf die einzelne Methodik und auf die einzelne Übung, sondern eben wirklich schauen, kann man übergreifend Ergebnisse aus solchen Übungen mitnehmen. Ich finde, ja, das, was ich jetzt da in dieser einen Organisation gesehen habe, erfreulich und finde es auch ganz wertvoll, dass man da verstanden hat, dass das eben durchaus Sinn macht, das auch ins Reporting aufzunehmen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man eben mit anderen Experten zusammen so eine Art Datenbank hat, wo man eben auch nochmal zeigt, was ist denn eigentlich so der Benchmark? Wie sieht denn eine gute Krisenorganisation aus? Wie schafft sie das denn von den Kennzahlen, das zu tun? Und da will ich jetzt gar nicht nur die beiden Kennzahlen, Effektivität und Proaktivität, reinpacken, sondern vielleicht auch noch ein anderes Kennzahlenwerk. Ne? Wie gut hat sich eine Organisation gefühlt, sodass man dann eben tatsächlich Vergleichbarkeit über Organisationen hinweg schafft? Denn dann kann man irgendwann tatsächlich sagen, unser Krisenmanagement ist gut aufgestellt, weil wir uns, weiß ich nicht, obersten 25% der Organisationen in unserem Bereich beschäftigen oder befinden oder dazugehören. Ja, so viel dazu. Und eine Unterschrift, die unter jeder Folge steht, ist, das Ganze kann man natürlich nur machen, wenn man sich vorbereitet hat. Denn eins ist auch klar, mit reiner Intuition kann man eigentlich so ein Denkmodell nicht aufbauen. Das müsste schon mit einem guten Zufall zugehen, dass man jetzt genau die richtigen Leute findet, die dann ein proaktives Mindset verfallen und genau wissen, wie man das effektiv macht. Also Krisenmanagement ohne vernünftige Vorbereitung funktioniert nicht und wird dann auch nicht vergleichbar. Und wenn man eben Ad-Hoc-Strukturen betreibt, dann ist es vermutlich so, dass Effektivität und Proaktivität jetzt nicht die besonders höchsten Werte erreichen werden. Zumindest zeigt mir das meine professionelle Erfahrung. Insofern auch hier nochmal der Aufruf für alle Organisationen, bereiten Sie sich vor. Ja, soweit zu dieser Folge. Ich freue mich über Feedback. Das Format war ein bisschen anders. Ich freue mich auch über Feedback, ob ich das öfter machen soll oder ob das unbedingt die letzte Folge sein soll, in der ich viel Zeit damit verbracht habe, meine Gedanken in das Mikrofon zu sprechen. In 14 Tagen hören wir uns auf jeden Fall wieder. Bis dahin gern an meine E-Mail-Adresse redaktion@krisenhacks.de oder über LinkedIn Nachrichten schreiben. Ich freue mich über Themenvorschläge. Ich freue mich auch über Vorschläge für Interviewpartner und ich freue mich über Feedback zu dem, was ich hier gemacht habe, nicht nur in dieser Folge, sondern auch in den anderen. Also in 14 Tagen hören wir uns wieder zu einem ganz anderen Thema und bis dahin, auf Wiederhören.